Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und wir haben einen Gast in der Sendung und sie heißt Eva Christina Zeller. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch. Hallo.
Mit deinem neuen Buch im Gepäck, Unterm Teppich, ein Roman in 61 Bildern. Wie sehen diese Bilder aus?
Es sind 61 Vignetten, Geschichten, Schamgeschichten, aus dem Leben gegriffen, würde ich sagen. Es ist ein Coming of Age und ich hoffe, dass man in jedem Bild, das heißt ja Bilder, auch was sieht. Also es wird eine Geschichte erzählt, aber diese Geschichte soll im Grunde ein Bild vor dem Auge des Lesers und der Leserin sein.
Du hast selber aber keine jetzt konkreten einzelnen Bilder vor dir gehabt. So hätte man es ja auch so. So habe ich mal kurz gedacht, ob das vielleicht sogar so war, aber beim Lesen dann auch nicht mehr gedacht.
Nein, das war also eher ein Hilfsgriff mit den Bildern, wobei ich eigentlich ganz glücklich bin mit dem Titel, weil die Frage ist es ja natürlich, ist es ein Roman? Es ist kein Roman im Sinne eines Plots, der erzählt wird und mit Spannung oder Thriller so, sondern es sind einzelne Mosaiksteinchen aus einer Lebensgeschichte. Und insofern, weil das Mosaiksteinchen, ich hatte immer so diese Bilder von den, in Italien, von den Kirchen mit den vielen Mosaiken vor mir. Da war ich nämlich als Kind und eine Geschichte spielt auch sozusagen da. Und insofern sind die Mosaiksteinchen, die der Leser dann zusammensetzt zu einem Bild. Also insofern 61 Bilder, aber man könnte dann auch ein großes Panoramabild draus machen.
Bruchstücke vielleicht auch, ja. Das ist ja oft dann auch so zerschlagen oder Scherben.
Ja, genau. Und das aus diesen Scherben und das Scherben, da sind wir gleich bei dem Wort Scheitern. Es sind ja eigentlich lauter Geschichten, die nicht unbedingt gelingen, aber das Nicht-Gelingen wird durch die Geschichte zum Gelingen. Also ich will sozusagen zeigen, dass das Nicht-Gelingen eigentlich eine tolle Geschichte hergibt.
Scheitern als Chance, so als überstehendes Motto?
Ja, genau. Oder einfach als Beschreibung und auch als aus der Not eine Tugend machen. Das gefällt mir auch immer gut als Wort. Also aus diesen etwas aus schwierigen Geschichten, aber zu sehen, nee, die haben eine ganz andere Seite. Die haben ja unglaublich viel Fülle, die haben ja unheimlich viel. Da lernt man ganz viel übers Leben. Und auch wenn das vielleicht nicht so schön ist, ist es doch schön, wenn man es, je nachdem, wie man es anguckt.
Und vielleicht auch aus der Vergangenheit dann oder aus der Zukunft, aus je nach Perspektive. Wenn man drinsteckt, ist es Mist.
Mhm. Genau, es ist wirklich eher so ein bisschen Lebensrückblick, ja. Also es ist ja zurück und sich hineinversetzen nochmal, wie ist das als Kind, wie habe ich damals gefühlt und auch sich annähern. Also insofern ist immer eine sind verschiedene Perspektiven. Ich weiß nicht, ob ich schon vorgreife, verschiedene Perspektiven. Also ich, dann das Kind, sie. Im Grunde ist es immer der Versuch einer Annäherung, vielleicht sogar an eine Person. Aber wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja.
Auch ein bisschen schizophren dann so oder auf eine Art?
Sondern eher, wenn ich sozusagen in mein eigenes Leben zurückblicke oder wieder Begegnungen habe mit Menschen von früher, das ist ja manchmal wie ein anderes Leben, dass man denkt, das war ich. Also man guckt es ja an, manchmal das eigene Leben wie ein Stück Literatur, das man auch mal gelesen hat. Und insofern ist es ein fremder Blick auf die eigene Geschichte mit dem Wissen, dass das, was man erinnert, ja sowieso schon eine Geschichte ist, weil Erinnerung ja sehr trügerisch ist und ich ja, während ich mein Leben lebe, sozusagen eine schöne Geschichte aus meinem Leben mache.
Also Verklärung versus Realität? Dann auch ein bisschen,
ja, wobei ich glaube, die Geschichten sind gar nicht verklärt. Ich habe mir wirklich habe die Chance ergriffen, eben gar nicht zu verklären. Es sind, glaube ich, keine Geschichten drin, die so irgendwie harmonisch sind, weil das ist ja erstens schwer zu schreiben und das wird dann kann auch gleich kitschig werden. Und insofern geht es eigentlich mehr darum, aus diesem Steinbruch und aus dem Harten irgendwie das zu einer schönen Geschichte zu komponieren.
Hattest du das von Anfang an so im Kopf, das so zu gestalten?
Dieses Buch hat eine unheimlich lange Geschichte. Und ich habe immer wieder Prosa geschrieben. Ich bin ja Lyrikerin, habe aber immer Prosa geschrieben. Hatte aber als ganz junge Autorin, da war ich in meinen Anfang der 20er, meinen 20ern, in einem Buch des Suhrkamp Verlags, einer Anthologie, ein Prosatext, der hieß Plättchen hüpfen im Pfarrhaus. Und das waren damals so, da gab es so Bücher, die hießen, das Buch hieß Ansprüche, Verständigungstexte von Frauen. Also dieser Versuch, weibliche Identität irgendwie abzubilden zum Thema Ansprüche. Und dieses, jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dieser Text, Plättchen hüpfen im Pfarrhaus, war also rein biografisch. Und ich habe den meinen Eltern auch vorgelegt und gesagt, ist das okay, wenn ich den veröffentliche? Und die haben gesagt, ja, das ist okay. Und dann habe ich den veröffentlicht und dann gab es aber aus der weiteren Verwandtschaft, habe ich einen Brief gekriegt, der mich damals sehr verstört hat. Da stand drin, ich wäre Nestbeschmutzerin, ich wäre egoistisch. Und das hat mich damals so mitgenommen irgendwie, weil ich dachte, ich hätte Literatur geschrieben oder irgendwie zumindest irgendwie aus, ja, dass ich also quasi beschlossen habe, ich schreibe keine Prosa mehr oder zumindest muss die so gut sein und die muss so abgesichert sein, dass mir niemand gegen den Karren fahren kann. Und insofern hat es jetzt irgendwie 40 Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, ich bin jetzt in einem Alter, wo es eigentlich wurscht ist und ich sammle mal diese ganzen Prosa-Texte und habe auch neue dazu geschrieben, damit es sozusagen einen Bogen gibt, damit es eine Lebensgeschichte gibt. Und so ist es entstanden. Also da sind auch Texte drin. Da ist zum Beispiel ein Text drin, der heißt Abwege über Tübingen. Der ist geschrieben vor über 30 Jahren. Und den habe ich hier jetzt wieder aufgenommen. Der hatte auch plötzlich, ich habe den gelesen, habe gedacht, der hat eigentlich nichts von seinem Charme verloren und habe außer, dass ich das aus 3S zu 2S gemacht habe, eigentlich nichts verändert.
Aber so ein Treffer, die haben dich so getroffen, dieser eine Brief, dass er quasi deine literarische Karriere beeinflusst hat, oder?
Na, ich übertreibe jetzt vielleicht, ich mache auch schon wieder eine Geschichte draus. Ich habe damals dann auch einen Thaddäus-Troll-Preis für meinen ersten Lyrikband gekriegt und da wurde dann auch, da habe ich ja von Requiem, dann hieß es, ja, das wäre ja nur eine private Totenklage, war ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung. Und das hat mich auch getroffen, weil ich dann dachte, private Totenklage, das sind die besten Gedichte, die ich je geschrieben habe, jetzt heißt es private Totenklage. Also darf man wohl das Private nicht öffentlich machen, beziehungsweise nicht zur Literatur machen, dann kriegt man eins übergebraten. Und ich war damals wirklich nicht so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, das ist mir doch wurscht, sondern dass es mich beeinflusst hat.
Und insgesamt, wie geht's dir beim Schreiben von Lyrik und Schreiben von Prosa? Was sind so die Hauptunterschiede für dich auch im Entstehungsprozess?
Also man zeigt sich in der Prosa mehr, oder ich zeige mich in der Prosa mehr, wenn ich eben mit die Goldadern meiner Biografie sozusagen da nach denen schürfe. Und ansonsten, das lange Prosa-Stück, die Planken, das sind ja 30 Seiten, das ist schon nochmal ein anderer Prozess. Da geht man wirklich rein und kann in die ganzen Schlaufen gehen der Gedanken und der Gefühle. Da hat man Zeit. Ansonsten sind das ja auch teilweise kurze Stücke und die sind eigentlich komponiert wie ein Gedicht.
Aber sie sollen hinterher eben ein Gesamtbild abgeben. Ja. Aber das ist beim Gedichtband ja auch so, oder?
Genau, also ich arbeite gerne in Zyklen. Also ich habe ja auch Gedichtbände, die sind reine Zyklen und zu einem Thema. Insofern ist es auch ein Weg gewesen, das ist jetzt nicht so, gehe von der Lyrik in die Prosa, sondern eigentlich ist das einfach eine Entwicklung.
Aber es ist einfach ein Fließtext dann? Also so sieht ja dann schon anders aus, ein kurzes Roman, Prosastück als, und auch sonst vom Sprachrhythmus her ist wahrscheinlich schon auch ein anderer Ansatz da, oder?
Bei dir? Ja, wobei, wenn ich das nachher lese, oder mir ist es schon, der Rhythmus schon wichtig. Also es muss gut klingen. Insofern ist es natürlich nicht, es ist nicht Lyrik, aber es hat noch viel von der Lyrik, nämlich dass man überlegt, welches Wort benutzt man und welche Schattierung kriegt man rein und so weiter. Also man malt mit feinem Pinsel.
Also feine Detailarbeit dann auch. Liest du dir das auch laut vor?
Ich lese mir es laut vor und ich lese es vor allem bei Lesungen, merke ich immer sofort, wenn was nicht stimmt. Und auch, ich habe auch jetzt beim Lektorat gemerkt, die Lektorin wollte dann oft an den Zeiten was drehen, also ins Korrekte das bringen. Und ich habe gemerkt, das stimmt dann nicht. Für mich stimmen die Zeiten, das muss nicht nach Duden gehen, sondern das muss nach Fluss gehen, das muss nach Rhythmus gehen und das muss auch nach so einer inneren Zeitlosigkeit gehen, die man ja hat, wenn man zurückguckt.
Da darf es also auch grammatikalische Fehler theoretisch geben, dann, ja? Also so, Was ist das, ein Präsens plusquamperfekt oder sich dann durchs Perfekt?
Ja, es gibt ein Ewigkeitspräsens, hat meine Freundin Felicitas Hoppe gesagt. Es gibt ein Ewigkeitspräsens und insofern, da ist dann die Vergangenheit mit vielleicht drin und man holt den Leser mit rein. Also insofern ist es gar nicht so wichtig. Grammatik muss man, also die muss man vielleicht beherrschen, aber man muss sie nicht immer bedienen.
Aber da gibt es dann unterschiedliche Blickwinkel drauf von Lektorin und Autorin halt, ja?
Und genau, und die Lektorin guckt vielleicht, dass es nach Duden korrekt ist und ich gucke natürlich, dass es nach anderen Kriterien richtig. Und diese Kriterien, die weiß man manchmal gar nicht. Da geht es dann um, vielleicht wirklich so Sachen wie Rhythmus oder irgendeine innere Stimmigkeit, wo man gar nicht weiß, wo die genau herkommt.
Wie geht ihr dann damit um? Erklärst du, sagst es,
ja,
Punkt
ja,
ich aus, basta und...
Genau, ich habe ja das letzte Wort, das ist wunderbar. Also das ist nicht so, dass die Lektorin sich da irgendwie,
Und wo hilft's vielleicht mal?
Also auf jeden Fall bei Komma hilft's, auch bei Rechtschreibung und auch manchmal bei schwäbischen Worten. Also da sind auch schwäbische Worte drin gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es schwäbisch ist oder so. Ja, also oder eine bestimmte mal irgendwie ein Dativ statt irgendwas. Also nicht statt Genitiv, aber es gibt so Wendungen, wo man dann sehr sehr dankbar ist, wenn jemand das weiß, wie es richtig ist.
Aber Schwäbisch, also zumindest die süddeutsche Umgebung und auch Tübingen spielen ja schon eine große und wichtige Rolle.
Genau, es spielt in Tübingen, es spielt auch, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, ein Kindheitstext spielt in einem Vorort von Stuttgart und so weiter. Ja, man kann das, es gibt auch Texte aus Amerika und aus Neuseeland und so weiter. Ja.
Und welche schwäbischen Worte darf man dann benutzen und welche nicht? Geht es ums Verständnis auch? Oder?
Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, was das war. Es geht, glaube ich, mehr um eine Färbung. Geht mehr um eine Färbung.
Und wenn du jetzt so, du hast gesagt, ein Text drin, der vor 30 Jahren entstanden ist, auch da blickt man ja auf ein anderes Ich. Ne? Du warst eine andere vor 30 Jahren, aber du hast es dann so akzeptieren können. Aber hast du auch das nochmal ein bisschen rausgespürt, wer du damals dann warst aus dem Text?
Ja, aber diese Texte blicken ein fremd zurück. Also ich denke, dass ich eigentlich ein recht positiver Mensch bin. Und wenn ich die Texte dann lese, dann haben die alle so was, eine melancholische Färbung, wo ich mich frage, habe ich die da reingetan? Wer hat die da, woher kommt die? Ja?
Also die Färbung ist im Text und nicht in deinem Gefühl, mit dem du drauf guckst.
Ich glaube, wenn man Dinge sich sozusagen von der Seele schreibt und da ein Stück schreibt man natürlich beim Schreiben auch immer was sich von der Seele, dann kriegt es halt so eine Einfärbung und es ist nicht der himmelhochjauchzende Blick.
Oder es ist dann ja auch raus, dann hat man sich von der Seele geschrieben und es ist, kann ja auch eine Befreiung sein dann, oder?
Also es ist eine Befreiung, aber der Text ist dann nicht... das ist ein Übersetzungsprozess. Man hat irgendwas in sich und denkt, man könnte es loswerden, dann schreibt man diesen Text und der Text hat ein Eigenleben und ist gar nicht unbedingt das, was man da als Päckchen in sich trägt. Also so einfach ist es leider nicht. Also Schreiben ist nicht reine Therapie, aber hilfreich auf jeden Fall.
Aber es könnte natürlich auch sein, hey, man schämt sich für das, was man früher gemacht hat, also im Extremfall, im anderen andersrum oder so. Ja. Aber das war es bei dir ja offensichtlich nicht.
Doch, das sind ja Schamtexte, also da sind wir schon beim Thema, es sind Schamtexte und in dem Moment, wo man die Sachen ausspricht, muss man sich nicht mehr schämen. Und dann merkt man, dass Scham eben was Sprachloses ist und man hat sich meistens geschämt zu Zeiten, wo man eigentlich noch keine Sprache dafür hatte, wo man nicht sagen konnte, was beschämt einen eigentlich, weil das Scham lernt man ja auch im Kontext mit anderen. Und in dem Moment, wo man die ausspricht und auch darüber lacht und sagt, wow, über das hast du dich damals geschämt. Und dann sagen die Leserinnen, ja genau, mir ging es auch so. Und dann ist es alles aufgelöst. Und das ist super.
Auch was Befreiendes
Ja, weil dieses Nichtsprachliche, der Scham, wenn man das in Sprache übersetzen kann, das ist wirklich eine Befreiung, ja.
Und woher kommt die ganze Scham auch? Wer setzt die in die Welt? Oder das ist ja oft auch was mit Zuschreibung dann, oder?
Ja.
Sowas wird übertragen, übergeben?
Also ja, ich als kleines Mädchen lernt man, also ich bin ja Pfarrerstochter, da gibt's das steht ja auch im Text immer drin Und da lernt man bestimmte Rollenbilder oder beziehungsweise man wird mit Rollenbildern konfrontiert und sucht dann seinen eigenen Weg. Und wenn man dann selber anders ist, dann ist das schon mal, also einfach die Differenz ist schon beschämend. Ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen. Da gab es als Frauen, da gab es keine Pippi Langstrumpf, beziehungsweise als ich Pippi Langstrumpf kennenlernte, war ich schon aus dem Alter raus. Das sozusagen diese starken, unverfrorenen Mädchen, die sich nichts gefallen lassen und die man nicht so leicht beschämen kann, die habe ich in meiner Kindheit vermisst.
Wofür muss man sich noch alles schämen, außer fürs Anderssein?
Ja, für alle sexuellen Regungen natürlich, für alles, was irgendwie mit Körper zu tun hat.
Ja. Und wie kommt man davon raus? Mit Schreiben und was hilft noch gegen Scham?
Lachen, also? Lachen. Also ich finde, das Wichtigste in diesem Text für mich war, dass es manchmal an manchen Stellen für mich auch lustig ist.
Also du hast beim Schreiben gelacht oder wenn du es dann
ja,
nochmal liest?
Ja, ich habe beim Schreiben gelacht. Ich versuche, wenn ich es jetzt lese, denke ich, mein Gott, das ist ja hochironisch, als ich das Buch bekommen hatte, ich hatte ein bisschen Schiss bei diesem Buch, weil ja eben so viel Scham irgendwie drin ist und dachte, oh, was passiert jetzt? Und jetzt ich hatte natürlich Angst vor Verrissen oder vor, ja, da kann man natürlich schon reingreifen. Ein Kritiker hat mal gesagt, man erfährt zu viel. Ja, das ist ja auch, ja, erfährt zu viel. Wo ist die Grenze? Das ist ja auch etwas, man beschämt sich und andere, wenn man bestimmte Grenzen überschreitet. Und diese Grenzen, an die gehe ich natürlich mit meinem Text, aber ich weiß manchmal auch nicht, wo die Grenzen des anderen sind, wo ich den anderen mit meinen Texten beschäme.
Auch das muss immer wieder neu ausgehandelt werden, auch, ja, oder? Grenzen des Sagbaren, Tabus, hallo?
Ja.
Na, wer bestimmt das auch, ja? Ne?
Und ich meine, in der Literatur muss es ja immer in gewisser Weise einen Fortschritt geben. Also ich schreibe ja nicht etwas, was ich schon gelesen habe, sondern ich schreibe mir das Buch, was ich eigentlich immer lesen wollte. Und da muss ich natürlich über Grenzen gehen. Ich muss ja etwas ausloten, was vor mir im Grunde keiner ausgelotet hat. Oder zumindest denke ich das. Natürlich gibt es sicherlich irgendwo in der Literatur und ich habe es noch nicht gelesen. Aber man versucht da, was Neuland zu gewinnen.
Was würdest du denn nochmal, wie würdest du das bezeichnen? Was ist dann Neuland und wo hast du vielleicht auch eine Grenze neu ausgelotet für dich, für andere, für die Literatur?
Indem ich zum Beispiel Beschämungen beschreibe, sowohl wie ich beschämt wurde, als auch wie ich andere beschämt habe. Also wo ich vielleicht sogar schuldig geworden bin. Wenn man da das genau hinguckt, erstens kommt man da drauf, dass es wahrscheinlich menschlich ist, was da passiert. Und zweitens ist es hochinteressant, weil das ja gesellschaftlich sich sofort verschiebt. Also was in den 60er Jahren, wie man sich da als Mädchen zu verhalten hat und wieder heute, da liegen Welten dazwischen.
Ja. Und jetzt haben wir vielleicht mal Zeit für einen ersten Ausschnitt aus dem Buch von Eva Christina Zeller, Unterm Teppich, ein Roman in 61 Bildern. Schamtexte, aber auch der Humor.
Dann lese ich mal einen Text, der aus meiner Kindheit in Stuttgart stammt. Tour de France. Tour de France kommt, rief sie den Toten zu, wenn sie ihnen ihren Siegerkranz brachte. Sie hatten es geschafft, waren endlich drüben angekommen und wurden belohnt. Immer zu spät. 1972 jobbte sie als Fleurop-Mädchen und legte sich für 2 Mark einen Kranz um den Hals. Sie fuhr mit dem Fahrrad auf den Friedhof. Nicht ganz ungefährlich. Die Straßburger Straße führte nicht nach Frankreich, die Kolmarer Straße nicht ins Elsass, aber alle Straßen führten auf den Stadtfriedhof. Die Toten kicherten, wenn sie die Aufbahrungshalle betrat und die Tür klirrend ins Schloss fiel. Es war immer zu kalt. Es roch nach Buchsbaum und dreckig weißen Spinnen, nach Feuchtigkeit und den grünen Schwämmen, in die Blumen gesteckt wurden. Vielleicht nach den Toten? Sie waren still, wenn sie die Grenze vor ihre Särge legte. Sie sprach leise mit ihnen, wie mit kleinen Kindern, in ihren weißen Steckkissen, schön hergerichtet für die Reise. Die meisten waren ganz zufrieden mit ihrem Los. Sie waren dankbar, Sie liebten das Fleurop-Mädchen für die Siegergrenze. Tour de France kommt. Bist du durch die Straßburger Straße geradelt oder bist du die Kolmarer Straße runtergerast? Sie duzten sie. Sie hatte ihnen beim alten Nachmittag Kaffee eingeschenkt. Sie hatten ihr schon übers Haar gestrichen und klebrige Eukalyptusbonbons in die Hand gedrückt. Ihr habt es geschafft. Ihr habt alle den ersten Platz. Jetzt gibt es keine Unterschiede mehr. Alle Kränze kommen vom Pfisterer und ihr bekommt alle Spinnen, Gerbera und Gladiolen. Sie klatschte in die Hände und es wurde warm wie auf einem Klassenfest. Das Kichern nahm überhand. Sie rief, nun ist Schluss, jetzt wird geschlafen, und verließ die Halle. Sie kam am Dorfbrunnen vorbei. Vor dem Rathaus lag die Dame mit den drei Brüsten. Die einzige Frau, die müßig war und lasziv. Sie hatte neben ihrer Hüfte eine dritte Brust, eine Kugel, aus der das Brunnenwasser floss. Ehret die Mütter, die Quellen des Lebens, stand darunter. Und kleiner, kein Trinkwasser.
Tour de France aus dem Buch Unterm Teppich von Eva-Christina Zeller. Ja, da muss ich gleich auch irgendwie schon grinsen einfach. Ne? Der Humor ist kommt subtil, aber in so einem auch leicht makabren Kontext. Gezielt? Wie kriegst du Humor in deine Texte? Machst du dir vorher da auch Gedanken darüber, diese Ironie? Oder ist es das, was auch so ein automatischer, so ein Mechanismus, Schutz vielleicht auch ist?
Ja, im Grunde ist es ja die Erzählung eines Kindes, 12 Jahre alt, die etwas macht, was ihr Angst bereitet, nämlich zu den Toten zu gehen und als Fleurop-Mädchen einen Kranz dort niederzulegen. Und ich war Fleurop-Mädchen und ich habe das gemacht. Ich war wahrscheinlich gar nicht so oft dort, weil das ganz schwierig war. Ich hatte das Herrenrad meines Bruders. Das war schon mal schwierig mit dieser Querstange. Und dann noch ein Kranz um den Hals. Eigentlich ging das gar nicht. Ja. Es war schon mal eine schwierige Jonglage und das war schon mal ein Abenteuer. Und das zweite Abenteuer war, den Kranz dort niederzulegen. Und ich glaube, aus dieser Angst heraus und aus diesem Befremden und man muss ja eigentlich vor den Toten keine Angst haben, aber als Zwölfjährige hat man irgendwie, ist ein Abenteuer, ein fremdes Territorium. Ich glaube, aus dem wurde dieses etwas Abstruse da dran und dass die kichern und dass man versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, und das klappt halt nicht so richtig. Und alles, wo der andere nicht reagiert, findet man eigentlich ein bisschen, fängt man an zu lachen. Ist ein bisschen peinlich.
Aber das sind ja wirklich auch sehr detaillierte Erinnerungen nochmal. Oder hast du da auch Notizen gehabt?
Nee, also die Erinnerung ist ja der beste Schriftsteller oder vielleicht sogar die beste Schriftstellerin, weiß ich nicht. Das steht da irgendwie auch mal drin, der ist die beste Schriftsteller. Und mir war das wichtig, weil der Schriftsteller eben geschlechtslos ist und nicht, es ist keine Schriftstellerin. Und das heißt, ich habe das ausstaffiert. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie oft hast du das gemacht? Wahrscheinlich habe ich nur ein, zwei Mal das gemacht, weil es viel zu schwierig war mit dem Kranz. Das habe ich nur dann gemacht, wenn eben im Blumenladen niemand war, der geht das mit dem Auto und es musste irgendwie schnell sein, hat jemand was vergessen, da die Beerdigung steht bevor, du musst es jetzt und so weiter, ja. Und dann macht man irgendwas, was eigentlich gar nicht geht. Und also insofern, der Realitätsgehalt ist, glaube ich, gar nicht, also außer, dass ich wirklich Fleurop-Mädchen war und 2 Mark damals gekriegt habe, das war viel Geld, weiß ich jetzt nicht, wie groß der Realitätsgehalt ist. Also es hat stattgefunden, aber das meiste ist ausgeschmückt.
Und das ist auch nicht das Entscheidende, oder wie wichtig ist es für dich dann quasi Realitätsgehalt oder die eigene, quasi, das ist ja auch nochmal vielleicht schambehaftet oder so, ne, seine eigene Biografie vor anderen auszubreiten?
Also man greift ja einfach nur so Details raus. Also dieses Detail mit dem Fleurop-Mädchen ist ja auch, ja, das ist ja auch was Besonderes, weil welche 12-Jährige, das darf man wahrscheinlich heute gar nicht mehr, welche 12-Jährige macht das heute? Grenze offen, da gibt's Autos und ist heute gar nicht mehr vorgesehen. Und ich bin später mal auf diesen Friedhof natürlich gegangen. Und normalerweise ist die Aufbahrungshalle natürlich auch zu, die ist abgeschlossen. Und ich wüsste jetzt heute nicht mehr, ob die Särge sind normalerweise auch zu. Aber das Interessante war, als ich jetzt dort war, dass diese Tür immer noch klirrend ins Schloss fällt und irgendwie, weil das so eine Glastür ist und Metall und die Toten sind ja sehr still. Und insofern ist dieser Gegensatz, also das Ohr, dieses Klirren der Tür, das ist heute noch genauso wie damals und das hat das Ohr behalten.
Und ist Teil der Geschichte und eben viel, so ist mit vielen von diesen Bildern, diesen Miniaturen, dass du eine Ursprungserinnerung genommen hast und ja, die dann ausgeschmückt, oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also ich würde jetzt vielleicht noch das Feigenblatt lesen.
Gerne.
Da geht es nämlich auch darum, ich mich frage, wo ist eigentlich da der Realitätsgehalt? Der Realitätsgehalt ist das, dass ich Eva heiße und dass ich immer mit meinem Namen als Kind natürlich Schwierigkeiten hatte, weil durch mich kam ja schließlich die Sünde in die Welt und das ist natürlich nicht so schön, wenn man das hört. Und die Erbsünde, und ich dachte immer, was hat das mit Erbsen zu tun, Erbsensünde? Also ja, das ist so, ich musste mir das aneignen und das war ein schwerer Weg. Und dann sieht man immer die Eva in den italienischen Kirchen, die so schön ist, aber auch so verzweifelt im Gesicht. Und dann hat sie irgendwie die Hände vor die Brust und dann hat sie noch dieses Feigenblatt. Und ja, also und dieses Feigenblatt spielt eine große Rolle, weil es geht ja um Scham. Und ich suchte als Kind vielleicht auch ein Feigenblatt. Und insofern, um mich zu verstecken und vor diesem Namen. Und deswegen vielleicht diese Geschichte Feigenblatt. Soll ich die noch lesen?
Oh ja, gerne.
Das Feigenblatt. Im Sommer 1976 drängte sie nach Italien und suchte ein Feigenblatt, um ihre Blößen zu bedecken. Sie studierte Vertreibungen, solche mit und solche ohne Feigenblatt. Solche mit geöffnetem Mund und geschlossenen Augen, solche mit Verzweiflung und sprachlosem Schmerz. Ein Arm hatte Eva immer vor ihrer Brust, nur am Feigenblatt wurde manchmal gespart. Wenn es eines gab, dann war es aufgemalt, nicht aufgesetzt, und sie konnte es nicht mitnehmen. Sie sammelte weiße Papierservietten und bastelte Papierröckchen daraus, die sie Eva über ihre Scham klebte. Die Röckchen hielten nicht lange. Irgendjemand riss Eva immer wieder ihren Schutz herunter. Selbst in den Kirchen wurde gepiept, und die Ordnungshüter waren der wahren Lehre verpflichtet, die hieß, Eva muss nackt sein. Als ihr die Papierservietten ausgingen, sammelte sie echte Feigenblätter und klebte sie mit Tesafilm den gemalten Evas in den Schoß. Sie hatte ein Konzept für Norditalien. Nie mehr als 6 Kirchen pro Tag und dann mit dem Zug in eine andere Stadt. Niemals in die nächstliegende. Aber in den Zügen ließ sie Papierservietten liegen und ihre Wege säumten Feigenblätter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei sie finden würde. Sie würde sich nackt abführen lassen und Eva ihre Kleider hinterlassen. Als die Polizei sie in Florenz stellte, ging alles so schnell, dass sie sich nicht mehr ausziehen konnte. Sie hielt ein Feigenblatt vor ihr Gesicht, als sie aus der Kirche ans Licht trat.
Die Eva auf Bedeckungstour mit der anderen Eva. Und ja, das hast du auch noch so als wirklich als schmerzlich auch in Erinnerung, dass dir das quasi auch die Erbsünde sozusagen immer auferlegt war, auf deinen Schultern ruhte?
Na, zumindest wurde da immer drüber gespottet. Also wenn man mich klein machen wollte, dann sagte man, naja, Eva, also jetzt meine Geschwister oder sowas, mit dir kam die Sünde in die Welt oder irgendwie sowas. Gab es, anders kann ich mir das nicht erklären. Und als Kind sucht man ja Rollenmodelle. Und was war dieses Rollenmodell? Das war die nackte Eva, die böse war, aber schön war und diesem Adam den Apfel reichte und so weiter. Also es ist, und die war immer nackt. Und ich schämte mich ja auch für meine eigene, beziehungsweise ich schämte mich natürlich am Anfang nicht für meine Nacktheit, aber irgendwann schämt man sich für seine Nacktheit und die Eva bleibt trotzdem nackt. Die schämt sich vielleicht auch und so weiter. Also das denkt man dann als Kind. Und ja, es ist sozusagen eine Annäherung an eine Rolle, die man eigentlich gar nicht einnehmen will und trotzdem muss. Oder irgendwie so in diesem ganzen Verhältnis, in diesem ganzen Spannungsverhältnis spielt diese Geschichte her.
Konnte die dann irgendwann wieder zum Vorbild werden, auch zum Role Model, die Eva? oder ist die verbrannt mit so einer Erinnerung?
Naja, es gibt ja Lilith und es gibt ja alle möglichen Übermalungen und man muss jetzt nicht die letzte Version von Adam und Eva nennen und nehmen und muss nicht denken, dass man jetzt irgendwie eine Ripp ist oder aus einer, es gibt ja im Schwäbischen Ripp, das ist ja abwertend, ja, und das habe ich auch immer in Verbindung gebracht, dass man Ripp ist, weil man aus der Rippe von Adam gemacht wird. Also was man sich als Kind alles zusammenreimt und da, das ist, und man wird als Mädchen in den 60er Jahren, wird man nicht hierzulande, zumindest bei mir war das der Fall, wird man nicht getätschelt und gelobt, nicht geschimpft, ist genug gelobt, sondern man wird eigentlich runtergemacht für das, was man ist. Oder zumindest ist das, was in Erinnerung bleibt. Das andere gab es sicherlich auch und war wahrscheinlich mehr, aber was greift ein in die Psyche oder in die Erinnerung, sind ja eigentlich die Momente, wo es schwierig war und nicht die Momente, wo alles gut ging.
Inwiefern ist da auch eben die biografische Note, Tochter einer Pfarrersfamilie gewesen zu sein, von Bedeutung?
Ja, ich fand es natürlich immer sehr ambivalent. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, weil man immer einbezogen wird und helfen darf und muss. Man ist wichtig als Kind. Man muss dann schon Kaffee einschenken oder man wird beschenkt, man kriegt irgendwie Bonbons und das Töchterle vom Pfarrer und so. Also da ist man jemand quasi. Aber das ist eine ganz zweischneidige Geschichte, weil man natürlich versucht dann dafür, was man dann auch macht, Lob zu bekommen. Und diese Rolle, die einem da angeboten wird, das war irgendwie ein Kleid, das mir auch nicht so richtig, das bald zu eng wurde.
Und dann gab es da auch Reibungen oder Abnabelungsprozesse, wie es ja in jeder Familie auch gibt.
Aber genau, also ich möchte gar nichts Schlechtes jetzt über das Pfarrhaus irgendwie sagen, sondern also meine Eltern haben mich in keinster Weise irgendwie unterdrückt oder so, sondern mir alle Möglichkeiten der Freiheit dann auch gelassen. Ich bin dann mit 16 nach Amerika gegangen für ein Jahr. Das war auch, das hätten nicht alle Eltern quasi unterstützt, dass die Tochter weggeht. Und das wollte ich auch. Also ich wollte raus und wollte selber jemand sozusagen werden und nicht in dieser vorgeschriebenen Rolle bleiben.
Und dein Weg in die Schriftstellerei, der wurde auch mit Unterstützung dann begleitet. Wie war das von Seiten des Elternhauses?
Ich glaube, da war Amerika die große Chance, weil ich hatte in den USA ein Schulfach, das hieß Creative Writing, also jeden Tag eine Stunde schreiben. Und das war fantastisch. Also die Geschichte erzähle ich im Grunde da drin auch, dass ich da Tagebuch geführt habe und dieses Tagebuch ich wollte dann unbedingt wechseln, weil ich war in einer sehr katholischen Familie und musste da irgendwie, ja, auch es wurde schon wieder ziemlich eng. Und wollte unbedingt da raus, weil ich den Erwartungen auch nicht entsprechen. Ich bin sehr sensibel für Erwartungen. Ich konnte den Erwartungen nicht richtig entsprechen. Es war mir alles zu eng. Ich war ziemlich pubertär wahrscheinlich. Und dann habe ich dieses Tagebuch geführt. Und als ich endlich wechseln durfte, war das Tagebuch verschwunden. Und jemand hatte sich an meinem Locker, das sind diese Spinde, wo man eine Zahlenkombination hat, das Tagebuch war weg. Puh. Und niemand konnte mir sagen, was mit meinem Tagebuch war. Und ich fand es schon etwas merkwürdig, weil man hatte ja ein Schloss und wer kommt da an das eigene Tagebuch ran? Es war ein gelber Ringordner. Es war nichts, also es war nur wertvoll in dem Sinne, dass ich da ja dachte, ich schreibe die Wahrheit da rein mit 16. Und dann war das weg. Und als ich dann auf dem Flughafen, und jetzt schmücke ich die Geschichte auch schon wieder aus, weil ich weiß nicht genau, ob es wirklich auf dem Flughafen war, dieses Tagebuch wieder bekam, dann hatte das eine Odyssee hinter sich. Das war also von der Lehrerin, die dann doch irgendwann dachte, sie schreibt doch komisches Zeug, an den Direktor gegeben worden. Der Direktor hatte das der Austauschorganisation gegeben, die hatte das an die Headquarters nach New York geschickt, die hatte das wohl dem hauseigenen Psychologen zu lesen gegeben. Und der hat wohl gesagt, she is suicidal. Do what she wants. Ja? Also ich wäre selbstmordgefährdet, man soll mir jeden Wunsch erfüllen. Und das war für mich natürlich fantastisch. Ich hatte mein Tagebuch wieder, ich hatte einen Freibrief. Ich wusste, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich war nicht wirklich suicidal, ich war einfach ein bisschen miserable. Ja? Mir ging es nicht so toll. Aber das war, weil ich nicht wusste, welche Rolle ich jetzt bedienen soll und wer ich eigentlich bin. Und insofern hat mir das Schreiben das Leben gerettet und mich an die Westküste zu meiner Gastfamilie geführt, die in einem Wohnwagen wohnten und Marihuana anbauten und Hippies waren. Und wunderbar, also das andere Amerika, wo ich also frei leben durfte und ja, und nackt sein durfte, wenn ich wollte. Und also da konnte ich sozusagen, ja, wurden alle Drogen der Welt wurden da nur mit Lächeln quittiert und so. Also es war sozusagen ich habe beide Seiten Amerikas genossen und das Tagebuch hat mir den Weg dahin eröffnet.
Vom Bible Belt zu den Hippies.
Genau.
Ja, eine Odyssee. Und Creative Writing tust du selber heute inzwischen.
Genau, es hat mir also ja das Leben ein Stück weit gerettet. Ich übertreibe natürlich und das Schreiben ist mir wichtig. Das ist so eine Möglichkeit. Also auch für, ja, ich habe das dann hier weitergemacht natürlich, das Schreiben, und habe über den Umweg, das ist ja, wie bin ich zum Schreiben gekommen, über den Umweg, über Englisch zu schreiben. Also ich wohnte in North Dakota und Bob Dylan kommt ja aus Minnesota und es war nur ein paar Kilometer weg und es war damals ein großes Vorbild. Ja, also Bob Dylan war damals nicht so bekannt, wie er heute ist, klar, aber natürlich war er trotzdem, der hat auch geschrieben und er hat tolle Texte geschrieben und auf Englisch konnte man die ersten Gedichte schreiben.
Da hast du das alles aufgesogen, auch die Beat Generation und
genau, und habe Salinger gelesen und Steinbeck gelesen und ja.
Aber dann hat es sicher noch mal eine Weile gedauert, bis du dann auf diese Karte auch wirklich beruflich gesetzt hast, oder? Weil das sind so, nicht aus jedem Tagebuch Gedicht schreibenden Jugendlichen wird eine erfolgreiche Autorin.
Ja, es ist dann irgendwie ein langer Weg, wobei ich glaube schon der Urimpuls war da. Es war nur die Frage, wie man das dann nachher umsetzt. Und ich habe ja in Berlin studiert und bin dann nach Tübingen und bin hier hängen geblieben wegen Walter Jens. Weil Walter Jens hier Schreibseminare, der hat sozusagen kreatives Schreiben unterrichtet. Und die Leute, die bei ihm waren, das waren zukünftige Autoren. Und einige davon wurden ja auch. Also ich war gestern noch mit Felicitas Hoppe irgendwie bei ihr in Berlin. Die war mit mir im Seminar, ist Büchner-Preisträgerin geworden. Also ja, aus einigen von denen sind wirkliche Schriftsteller oder Schriftstellerinnen geworden. Und insofern war Walter Jens in Tübingen ein wichtiger Ort.
Da reißt du dich gerne ein.
Ja, deswegen Name-Dropping Felicitas Hoppe, ja. Also genau, das war damals aber natürlich nicht abzusehen, aus wem was wird. Also das ist ja, das ist wirklich nicht dem Zufall, und aber der Literaturbetrieb hat auch sehr viel Zufälle. Also insofern wusste man nicht, aber alle, die da waren, dachten, sie würden gerne Schriftsteller werden, oder viele von denen, ja, sagen wir mal so.
Ja, und du bist es ja dann auch geworden und hast dich auch durchgeschlagen in dem Literaturbetrieb. Wie hat der sich für dich so über die Jahre dargestellt und auch jetzt entwickelt? Inzwischen bist du selber im Pen, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Genau, ich weiß nicht, ob wir auf den Pen kommen müssen. Ich finde Spaltungen irgendwie nicht sinnvoll. Weil man sich dann im Kleinkrieg, und es gibt genug Dinge, gibt genug Großkriege, um die man sich kümmern muss, und nicht im Kleinkrieg, da irgendwie geht es zum Pen. Also es hat sich, ja, wir haben ja auch bei Walter Jens wurden schon zwei Bücher gemacht, Schreibschule, wo Texte drin sind. Ich habe damals eben bei in diesem Surkamp-Bändchen meinen ersten Prosatext gehabt, habe mit früh dann Gedichte veröffentlicht. Also das war sozusagen etwas, was ich getan habe. Davon habe ich natürlich nie gelebt, aber ich bin dann zum Rundfunk gekommen durch Johannes Pöten, ein Lyriker, der alle seine Mitarbeiter waren Autoren, die er ins Brot gesetzt hat. Das war eine Form von Literaturförderung. Und da habe ich dann direkt nach dem Studium angefangen und habe 20 Jahre von Rundfunk gearbeitet. Durch einen Lyriker, durch den Lyriker Johannes Pöten und durch ein Schreibseminar. Und dann habe ich selber natürlich Schreibseminare gemacht. Und zwar direkt nach dem Examen 86 bin ich ins Leibniz-Kolleg gegangen und habe gesagt, ihr braucht doch sicherlich jemand, der Creative Writing unterrichtet. Das gibt's bei euch noch nicht. Und das ist jetzt 35 Jahre her, dass ich im Leibniz-Kolleg Creative Writing unterrichte.
Und das machst du immer noch?
Mache ich seit 35 Jahren, ja. Also ich bin, glaube ich, ein treuer Mensch. Also wenn ich solche Sachen mache, die mir Freude machen, deswegen bin ich in Tübingen hängen geblieben und mache das. Und mache das mit weiterhin seit 35 Jahren mit Begeisterung. Jedes Jahr 20-jährige junge Menschen zu sehen, über die Jahre hinweg zu sehen, wie entwickeln was wird aus denen auch, aber auch zu sehen, wie jeder Jahrgang wieder anders ist. Das ist total spannend.
Was kommt da so, was hast du da für Geschichten aus diesen 35 Jahren auch jetzt hier zum einen, ja?
Also ich habe zum Beispiel einer meiner ersten Studenten, ist mittlerweile Professor für Medievistik und den habe ich jetzt die letzten Tage in Berlin besucht. Und für manche ist so ein Kurs, wo sie eben schreiben können und zwar auch frei schreiben können, also literarische Schreiben und auch sich befreien können in dem Alter von den Rollenerwartungen. So wie ich mich befreien konnte von den Rollenerwartungen, die mir da in Amerika entgegenkamen oder zu Hause. Das ist, ja, es ist einschneidend. Das ist wesentlich. Und das zu sehen, wenn ich dann, das hört sich jetzt an, wie eine alte Frau, die redet. Also ja, wenn man das dann Jahre später sozusagen dann sieht, ist das spannend und hochbefriedigend, dass auch andere Leute verstehen, dass man über das Schreiben sich selber eine Identität irgendwie oder Identitäten schaffen kann.
Kreativität ist aber auch so ein Thema. Viele glauben, das hätten nur die andere und ich habe das nicht oder so. Oder ist es die Muse, die einen küssen muss oder ist es eine harte Arbeit?
Ja, also Walter Jens hat immer vom Handwerkszeug gesprochen. Also dieser Geniekult, der ist also wirklich out. Ich weiß es nicht, die Muse oder der Muserich oder sowas, der ist mir leider noch nicht so richtig begegnet. Oder wenn der Muserich küsst, dann küsst er, aber schreibt, also macht keine Geschichten. Also man muss das ist eben das amerikanische Modell, dass ich da, man muss jeden Tag eigentlich schreiben und dann lernt man das Learning by Doing, beziehungsweise natürlich durchs Lesen und so weiter. Aber es ist Handwerkszeug und es ist nicht irgendwie etwas, auf was man wartet. Da kann man lang warten.
Wie machst du es jeden Tag auch wirklich feste Zeiten?
Ja, ich habe diese Morgenseiten. Ich weiß nicht, ob das Morgenseiten, auch Doris Dörri hat jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also Morgenseiten gibt es sozusagen im Grunde seit den 20er Jahren haben die Surrealisten automatisches Schreiben propagiert. Und dieses automatische Schreiben, das man auch heutzutage auch Morgenseiten nennt, also dass man sozusagen direkt beim Aufwachen 10 Minuten aufschreibt, was einem durch den Kopf geht, da hat man dann auch noch Traumreste, ist ein sehr probates Mittel und das versuche ich doch täglich zu machen, ja.
Und da kommt manchmal auch Verwertbares bei raus.
Ja, wenn man dann 10 Minuten geschrieben hat, dann schreibt man natürlich ganz viel Mist, wie es einem so geht und es sind immer die gleichen Dinge. Aber manchmal am Ende dieser 10 Minuten ist dann ein Bild da oder ein Traumrest oder das Ende des roten Fadens, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Also das ist sozusagen wie Müll, dass man diesen Müll irgendwie anguckt und feststellt, da ist ja ganz viel Recycelbares drin.
Ballast abwerfen, aber auch auf eine Art, ja. Und ja, dann wieder genau. Neues ansammeln.
Gucken, was man hat ja, was dieses Hirn irgendwie hergibt, vor allem am frühen Morgen, wenn noch die Träume da sind, ist schon auch ist faszinierend.
Zurück zu Unterm Teppich, deinem aktuellen Buch. Du hast vorhin gesagt, du hattest auch schon ein bisschen Schiss, so viel selber preiszugeben. Wie waren die Reaktionen im Endeffekt jetzt? Was hast du da zurückbekommen? Wie viel Verrisse, wie viel Lobe gab es im Vergleich?
Eigentlich nur Positives. Also wie gesagt, einer in der Stuttgarter Zeitung schrieb, man erfährt zu viel. Er hat nicht gesagt, was das zu viel ist. Das wüsste ich gerne. Aber das ist das Einzige. Also sonst nur Lob. Und vor allem auch Lob so direkt nach Lesungen. Es gibt eine Geschichte von einem Kind, das nachts aufwacht, niemand ist da und es auf die Straße geht und sich Hilfe holt. Das 5-jährige Kind. Und da sagte mir eine Frau, ja, ich habe das gleiche erlebt, aber ich kam nicht raus. Also die Tür war abgeschlossen. Ich bin dann durch den Keller ausgestiegen. Und für mich war es eine Schamgeschichte. Ich habe mich nachher geschämt, weil ich meine Eltern bloßgestellt habe. Und die Frau sagte, ja, das ist doch unglaublich, eine unheimliche Fähigkeit. Das ist doch Self-Empowerment, sagt man heute. Dass dieses Kind in der Lage war, auszusteigen, jemanden zu finden, sich Hilfe zu holen. Also eine andere Perspektive auf so eine Geschichte. Und das ist schon mal toll.
Da denn in den Austausch zu gehen, auch mit dem Publikum.
Genau, ja. Und zu sehen, wo lachen die. Und oft zu sehen, dass das ja alles gar nicht so individuell ist, sondern dass das Geschichten sind. Und so habe ich es auch, das war auch mein Wunsch, dass es eben nicht nur meine Geschichten sind, sondern dass man sich darin vielleicht auch wiederfinden kann und dass man vielleicht ein bisschen von den eigenen Beschämungen los wird.
Wagen wir noch eine?
Ja.
Unterm Teppich, wo, wie der Name, der Titel, hast du selber von Anfang an, stand der fest?
Nein, ich glaube, das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Joachim Zelter, haben wir lange überlegt. Wir diskutieren immer wieder über Titel, oh, das kann man Tage damit zubringen, Titel des neuen Buches. Und da haben wir also lange drüber diskutiert und da fiel irgendwie, wenn man so im Gespräch ist, worum geht's denn? Ja, es geht um die Dinge, die unter den Teppich gekehrt sind. Und da kam der Titel dann irgendwie hervor und ich glaube, das passt ganz gut.
Und jetzt gibt's noch eine Geschichte hier zum Abschluss der Sendung von Eva Christina Zeller. Unterm Teppich, ein Roman in 61 Bildern, erschienen bei der Edition Klöpfer im Kröner Verlag. Das ist auch dein langjähriger Verlagspartner?
Ja, also im Grunde seit 20 Jahren, 5 Gedichtbände. Der letzte dann in der anderen Kombination Klöpfer-Narr, 5 also für 4 Gedichtbände Klöpfer-Meyer, ein Gedichtband Klöpfer-Narr und jetzt dieser Prosaband oder der Roman bei, also auch eine
Kontinuität.
Das Tagebuch. Ein gelber Spiralblock. Das Tagebuch, das sie für den Unterricht führen musste. Für das Schulfach Creative Writing im weiten mittleren Westen der USA. Sie schrieb sich ihre Fremdheit von der Seele. Angesichts der endlosen Zuckerrübenfelder kam sie sich selbst abhanden. Ihr Tagebuch war eine Zuflucht. Die Creative Writing-Lehrerin korrigierte nur die Rechtschreibung. Als sie den Staat wechseln durfte und ihren Schulspind räumte, fehlte der gelbe Spiralblock. Niemand konnte sagen, was geschehen war. Sie musste wohl ohne Tagebuch in das Flugzeug steigen, das sie aus dem mittleren Westen hinausflog. Auf dem Rollfeld gab die Betreuerin der Austauschorganisation ihr plötzlich ihr Tagebuch zurück. Es hatte eine kleine Odyssee hinter sich. Die Lehrerin hatte es dem Schuldirektor übergeben, der hatte es der Austauschorganisation weitergeleitet, die hatte es einem Psychologen nach New York geschickt, der ihr den Freibrief Suicidal gab. Jetzt war sie vogelfrei. Seither liebt sie Psychologen und Diagnostiker. Auch wenn sie daneben liegen, können sie einem das Leben retten. Das Tagebuch ist eine offene Form. Es gibt keinen Schutz, nur den der Offenheit. Bekenne und du wirst gerettet werden.
Eva Christina Zeller aus dem Buch Unterm Teppich. Und damit sind wir am Ende dieses Lokalmagazins. Vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi. Woran schreibst du gerade? Gibt es da schon wieder Projekte zu?
Es entstehen immer wieder Gedichte und ich denke über ein zweites Buch nach, aber das ist noch völlig unausgegoren. Also ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen eine Schaffenspause.
Und auch Lesungen, wie sieht's da aus?
Ja, ganz schön, auch in Tübingen und Umgebung. Jetzt im Herbst, die nächste Lesung ist in Horb im Juli noch. Ich bin nach München eingeladen im September und nach Ulm, wo ich ja eigentlich geboren wurde, und noch 2 Lesungen in Tübingen. Also insofern.
Das läuft.
Ja.
Vielen Dank, Eva, dass du da warst. Alles Gute und toi, toi, toi.
Ja, ich danke auch. Ciao.
Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12. In Wiederholung gibt es nochmal Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Und alle Wortbeiträge, also auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören und auch dauerhaft herunterladbar auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Freitag. Eigentlich sollte das LTT sein Sommertheater ankündigen, aber da gab's jetzt im Vorfeld Corona-Fälle, also wir werden uns um Alternativen bemühen. Darum steht der Gast noch nicht fest, die Gäste. Trotzdem, wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.